Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute Morgen?
Hallo liebe Uta, wunderbar. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast.
Ja, wir sind ja heute relativ früh am Start, muss man mal sagen, für unsere Verhältnisse. Und das hat damit schlicht und ergreifend zu tun, dass der Gast heute, den wir an der Barthez treffen, an der virtuellen Barthez, in Singapur lebt. Und bei dem ist es schon später am Tag und da haben wir uns dann auf bei uns 10 Uhr geeinigt, damit wir ein gutes Gespräch miteinander führen können. Das ist auch mal was Neues, ne? Das ist unser erster aus dem Ausland zugeschalteter Gast.
Ne? Genau, ja. Genau, richtig.
Ja, das ist Bernhard Lieder, ehemaliger Praktikant von mir. Und der wird uns mal in das ganze Thema Fitness und Sport und praktisch ein körperliches Coaching, was aber natürlich darüber hinausgeht, entführen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass er sehr vertieft ist da drin, sehr professionell ist, als ehemaliger Leistungssportler auch wahnsinnig viel weiß einfach. Und da hat er sicherlich einiges Interessantes zu erzählen.
Ja, und Personal Coaches hat ja der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch schon mal gebucht und hat auch Erfahrung damit. Ich kann jetzt heute schon versprechen, allein vom Lebenslauf hat der Bernhard es komplett anders aufgezogen. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass er in Asien jetzt unterwegs ist, ist es extrem spannend, einfach mal zu gucken, wie Sport so das Leben verändern kann und was es einem auch im täglichen Leben leichter macht mit Sport.
Ganz genau. Gut, dann holen wir ihn jetzt mal direkt zu uns.
Hallo lieber Bernhard, wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier an der Barthez haben. Du bist ja mit der Barthez noch ein bisschen vertraut, da reden wir gleich noch drüber, denn du hast auch schon mal warst schon mal in den Lufthansa-Gefilden unterwegs. Wir wollen auch dich, wie alle anderen Gäste, erstmal ein bisschen vorstellen. Du bist ja fast Profifußballer geworden, das fand ich damals sehr impressing und als wir uns kennengelernt haben. Und du musst uns auch gleich noch eine kleine Geschichte erzählen aus deiner Zeit in deinem Praktikum bei uns hier bei Lufthansa, als du in Rüsselsheim Fußball gespielt hast.
Das war ja,
du hast damals BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und Luxury Management im Master. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr impressing. Hast dann im Anschluss auch nochmal ein Praktikum bei Lufthansa in Singapur gemacht. Hast dann angefangen zu arbeiten bei BASF. Hast dort Inhouse Marketing und Sales Excellence im Training Support gemacht. Hast dann die Marketingleitung in Singapur übernommen für BASF im Bereich Appliances. Noch nie gehört, da ging es um Plastikprodukte.
Korrekt,
alle und so weiter. Ganz andere Industrie. Hast dich dann zum Ernährungsberater ausbilden lassen, warst als Speaker unterwegs in ganz Südostasien, Australien, Hongkong, Vietnam, hast in Firmen gesprochen, bei Google, IBM, Allianz und so weiter. Du warst 3-mal Sieger des Singapur Triathlon. Jesus Christ. Das stimmt. Ja, und was du heute machst, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber bis hierhin müssen wir noch irgendwas ergänzen in deiner bunten Vita.
Nee, stimmt, da hast du relativ gut recherchiert mit Hilfe von LinkedIn zusammengepuzzelt, beziehungsweise denjenigen, die du noch aus Lufthansa-Zeiten von erinnerst. Ja, definitiv, nee, das passt sehr gut.
Super. Also wir sind uns ja tatsächlich bei Lufthansa über den Weg gelaufen. Du hast bei uns im Produktmanagement, in der Produktentwicklung damals ein Praktikum gemacht. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Du warst auf jeden Fall immer der bestangezogenste Mann weit und breit.
Das ist sehr traurig, wenn das Gesamtfeedback ist nach dem Praktikum, aber man nimmt, was man kriegt.
Aus meiner Fashion-Victim-Perspektive ist es das. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was du eigentlich gearbeitet hast, war bestimmt auch spitze, aber hast halt einfach immer verdammt gut ausgesehen. Du hast damals auch noch nebenher bei Miu Miu gearbeitet in der Goethestraße. Das fand ich auch ziemlich gut.
Ja, das war
und du hattest
zu Singapur-Zeiten sogar noch zivilisierter. Als ich in Singapur gearbeitet habe, war ich bei Abercrombie Teilzeit. Also von daher.
Ja, ein Traum.
Du hast da was gemacht, wenn man das mal kurz präzisieren darf?
Ja, ich glaube, die offizielle Bezeichnung war Sales Associate, aber es war ja eher als ein Teilzeit-Model-Job, würde ich sagen.
Ja. Du warst der draußen vor der Tür gestanden hat und die,
das stimmt,
ja. Die Touristin in den Laden gelockt hat. Ja, und wir haben immer an deinen Lippen geklebt, wenn du von deiner lustigen WG in Rüsselsheim berichtet hast. Du hast da mit einem Franzosen und einem Ägypter zusammen gewohnt, glaube ich.
Ja, und war sehr gut. Ja.
Sehr unterschiedliche Auffassungen, was das Thema Reinigung der Wohnung angeht. Und dann hast du ja auch angefangen, da Fußball zu spielen. Erzähl doch mal ganz kurz. Da bist du irgendwie mal abends an dem Fußballplatz vorbeigekommen, hast sie da kicken sehen und hast dann gefragt.
Ja, wie in der Region häufig der Name im Eintracht, im Fußballerverein zu finden ist, war Eintracht Rüsselsheim. Hatte dort einen Fußball mitgebracht und hatte einfach ein bisschen selbst gekickt und die haben mich dann angesprochen und habe dann für ein, zwei Monate in der Mannschaft mittrainiert und war wie auch wiederum eine sehr, sehr bunte Truppe, gute Erfahrung, interessante Charaktere. Also von mir, ich habe mit 8 Jahren im Verein Fußball spielen angefangen, was relativ spät ist. Ich muss aber sagen, dass es mir normalerweise war, also meine Altersgenossen haben dann schon in dem Alter 4 bis 5 Jahre gespielt.
Mhm.
Aber ich muss sagen, das hat mir schon vom sozialen Umfeld sehr, sehr geholfen, weil das jetzt nicht unbedingt das Umfeld war, in dem ich direkt aufgewachsen war. Meine Eltern hatten sich da schon etwas behüteter vorgestellt. Fußball hat mich da schon etwas mehr an die, also dadurch habe ich die zum Teil etwas rauere Realität kennengelernt. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist das gar nicht verkehrt. Und wir werden später über das Thema, was sind die Vorteile, was ist der Nutzen von Sport generell im Einfluss auf Berufsleben, im Einfluss aufs private Leben, im Einfluss auf persönliche Entwicklung. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Faktor, wiederum, um das auf das Thema Eintracht Rüsselsheim zurückzukommen. Ja, auch das war ein bunter Mosaikstein in der Serie. Ja, hat nicht besonders lange angehalten, aber war ein interessantes Kapitel.
Ja, und für mich als, sag ich mal, Fußballbegeisterte, wie wärst du denn jetzt fast Profi geworden? Also hat dich da irgendjemand gescoutet von Bayern München, stand am Spielfeldrand und hat gedacht, eigentlich hätten wir den ganz gerne und dann hast du dich doch anders entschieden. Die Geschichte finde ich ja auch mega cool.
Ja, die wäre auch mega cool. Also es war nicht Bayern München. Ich war Teil einer dieser DFB-Stützpunkte. Also nachdem die deutsche Nationalmannschaft so katastrophal in Frankreich 98 abgeschnitten hatte, gab es eben mehrere von diesen DFB-Stützpunkten, die aus dem Boot gestampft wurden, wo die Idee war, die besten Spieler aus ihrem Jahrgang zusammenzuholen und beziehungsweise manchmal mehrmals auch die Woche zusammen trainieren zu lassen. Ich war ein Teil von einem dieser Stützpunkte und darüber gab es dann immer mal wieder auch Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, ja, es hat mich dann in Richtung, also Hoffenheim war dann die Adresse zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile allgemein bekannt, zu dem Zeitpunkt war das nach wie vor noch ein Drittligist, wo sich jemand eben sehr, sehr begeistert mit dem Thema Fußball als Sponsor auseinandergesetzt hat. Und deswegen, das war schon sehr, sehr spannend, das für eine Zeit lang mitzuerleben. Habe dann im Seniorenbereich, im Oberliga-Verbandsliga-Bereich gespielt, was, ja, gesagt, also habe damit mein Geld verdient, habe damit mehr Geld verdient als mit dem Studiumsteil, dem dualen Studium. Von daher, ja, das war mein Exposure zum professionellen Fußball und habe dann irgendwann, ich glaube auch durch das Zutun meiner Eltern, gemerkt, dass ja es langfristig besser ist, sich auf etwas zu fokussieren, wo man intellektuell auch ausgelastet ist, wo es etwas vorhersehbarer ist, weil die Karriere eben von einem Tag auf den anderen schnell vorbei sein kann. Mhm. Das war jetzt nicht unbedingt in meiner Präferenzliste sehr, sehr weit oben, weil ja es schon der Traum eben sehr, sehr lange war. Aber langfristig gesehen hatten meine Eltern da den richtigen Riecher.
Aber der Sport ist dir geblieben und da hören wir ja gleich noch ein bisschen mehr.
Das stimmt.
Vielleicht kannst du von da ab auch jetzt ein bisschen den Weg weiter fortspinnen. Also du hast dich ja immer zwischen diesen beiden Welten letzten Endes bewegt, beziehungsweise hast die so exzellent miteinander verbunden. Vielleicht kannst du mal kurz im Zeitraffer uns erzählen, wie dein Werdegang sich dann weiter vollzogen hat, nachdem du mit dem Studium fertig warst und wie dein Weg dich dorthin geführt hast, wo du jetzt bist und was du jetzt machst.
Ja, gerne. Ich bin in Speyer aufgewachsen, so ungefähr 100 Kilometer von südlich von Frankfurt. Sohn eines Chemikers, Mutter einer Musikerin. Das heißt, der große Wunsch meiner Mutter war immer, dass ich was im Bereich Musik mache. Mein Vater war sehr, sehr zahlenorientiert, sehr, sehr analytisch unterwegs. Das heißt, ich habe immer diese Balance zwischen den beiden Welten, Emotion und Rationale, eben sehr, sehr stark zu Hause auch gehabt. Für mich war der sportliche Teil ein Ventil, würde ich sagen, in der Kindheit. Ich hatte immer sehr, sehr viel Energie und wollte die gerne auch irgendwie ausleben. Die schulische Seite war eine Sache, die immer so weit mitgelaufen ist. Also da gab es eigentlich weniger Probleme. Das heißt, mein Fokus war immer, Hausaufgaben so schnell wie möglich zu erledigen und anschließend rauszugehen und mich eben auszutoben. Das heißt, das war der Teil, das war mein Hauptfokus. Anschließend gab es eben diese Studiumsphase, die, würde ich sagen, abhängig davon, in welcher Phase man reinschaut, entweder als sehr, sehr soft oder als sehr, sehr analytisch bezeichnet wurde. Also das Thema Marketing und Luxury Management im Master. Mir wurde damals prophezeit, dass ich keinerlei Chancen hätte, in einem der seriösen Unternehmen unterzukommen. Ich bin anschließend bei Lufthansa und BASF gelandet, die, würde ich sagen, wenn man sich von der Unternehmenshaltung anschaut, relativ ähnlich sind. Sind beides große deutsche Unternehmen, die eher risikoavers sind aufgrund der Industrie, in denen sie unterwegs sind. Muss so sein. Das heißt, ja, dort mit jemand mit einem Degree in Marketing and Luxury Management einzusteigen, das war eine Sache, wo mir prophezeit wurde, das wird nicht möglich sein. Mein Fokus war im Bachelor sehr, sehr analytisch unterwegs zu sein und anschließend eher diese kreative Seite auszuleben. Ich muss sagen, das hat im Nachhinein auch sehr, sehr gut gepasst. War dann in Europa in einem Marketing and Sales Excellence Team unterwegs, wiederum auch da, hatte Interviews mit anderen Firmen auch und anderen Personen innerhalb von BASF, die mir gesagt haben, ich sollte in meiner ersten Rolle nicht als Consultant unterwegs sein, weil meine einzige Daseinsberechtigung nicht sein sollte, PowerPoint-Folien zu produzieren. Habe das dann gemacht, einfach weil es mir ein gewisses Exposure gegeben hat, das ich andererseits nicht gehabt hätte. Hatte eben die Möglichkeit, war der 150. Jahrestag, Workshops zu moderieren, wo BASF mit anderen großen Firmen wie IKEA, wie Adidas, wie Nike, wie Dyson, Whirlpool, eben Workshops, Innovationsworkshops durchgeführt hat. Und meine Aufgabe war, nach relativ kurzer Zeit dann eben Gruppen von 100 bis 150 Leuten durch diesen Tag zu begleiten und dafür zu sorgen, dass am Ende wirklich Resultate da sind, mit denen beide Firmen weiterarbeiten können. Und das hat mir dann auch die Tür geöffnet, nach Singapur zu kommen. War hier erstmals für meinen Master, habe hier meine Frau kennengelernt und mir hat es generell hier sehr, sehr gut gefallen. Gemerkt, dass die Dynamik deutlich größer ist als in Europa. In sämtliche Firmen, die ich reingeschaut habe, war es sehr, sehr klar ersichtlich, dass es für eine Position eigentlich mehrere Leute gab, die das schon eine ganze Weile machen, schon viele Dinge ausprobiert haben und für sich entschieden hatten, dass es da eigentlich keine weiteren Möglichkeiten gibt, noch irgendwas zu reißen. Das heißt, für jemanden, der wirklich hungrig war, Dinge bewegen wollte, war das manchmal etwas unbefriedigend. Und ich habe für mich dann entschieden, dass die Chancen in einem wachsenden Umfeld, als jemand, der selbst wachsen möchte, sich weiterzuentwickeln, dass sie einfach größer sind. Deswegen war Singapur als Zentrum in Südostasien einfach ein sehr, sehr guter Hub. War dann 4 Jahre hier bei BASF in verschiedensten Rollen, mich um das Thema Appliances gekümmert, also alles, was in Richtung Waschmaschinen, Kühlschränke, High-End, Haartrockner geht, Und ja, basierend auf dem Werdegang in der Kindheit, den du beschrieben hattest, war das jetzt nicht unbedingt mein Traumsegment. Es war sehr, sehr spannend, mit Firmen wie Samsung, LG, Whirlpool, Dyson etc. zusammenzuarbeiten. Aber langfristig war das nicht der Teil, der mich wirklich morgens aus dem Bett gezogen hat. Und deswegen habe ich mich im November 2019 selbstständig gemacht, eigene Firma gegründet mit der Idee, Leadern in verschiedensten Bereichen das Thema Sport näher zu bringen. Und das waren zum Teil Leute, die im Corporate-Bereich unterwegs sind, also haben viel eben mit Corporate Audiences zu tun. Das hat sich dann aber auch da in die Richtung erstreckt, dass wir mit den Leuten eben physisch zusammenarbeiten, sie trainieren, ihnen beim Thema Ernährung helfen, ihnen dabei helfen, besser zu schlafen. Das heißt, ja, so haben sich diese beiden Welten, Corporate und Physical Fitness, Physical Health, so haben die sich dann getroffen. Und ja, mittlerweile ist es ein Team von fast 15 Personen, das ich leite, und ja, macht sehr, sehr viel Spaß.
Total klasse, weil so der Sprung in was komplett Neues, man spürt richtig deine Begeisterung, ne? Dass du praktisch das verwirklicht hast, was dir so durch den Kopf gegangen ist. Und was ich spannend finde, ist gerade warum das Sportthema auch so wichtig und so spannend geworden ist in deinem direkten Umfeld. Also wir haben alle Leistungsziele und es geht viel um Ziele erreichen, um sich spüren. Ich kenne auch viele Herren, die irgendwie um die 50 sind und sagen, ich muss jetzt noch mal reißen, ich muss noch mal den Triathlon laufen. Ja, bist du da auf eine ganz offene Welt gestoßen und eine Nachfrage, die schon immens war? Oder musstest du dich richtig anstrengen, da Kunden zu finden und so die ersten Schritte zu machen? War das schon Trend zu der Zeit?
Ich würde sagen, es ist immer mehr zu einem Trend geworden. Und ich glaube, es war lange Zeit ein Thema, was unterschwellig schon da war, was ich aber persönlich so ein bisschen weggedrängt hatte. Eine der Sachen, die ich privat nebenbei gemacht habe, und darüber hatten wir noch nicht gesprochen, weil ich habe Leute im Bereich Personal Training unterstützt über die vergangenen Jahre. Also die ersten Kunden, sage ich mal, hatte ich im Alter von 14, das war eine kleine Gruppe, denen ich eben beim Thema Fußball geholfen habe im Bereich Strength and Conditioning. Und über die Jahre habe ich immer wieder Freunde, Bekannte etc. eben bei dem Thema unterstützt. Und sobald ich nach Singapur kam, haben meine Kollegen gehört gehabt, dass ich eben wettbewerbsmäßig Fußball gespielt habe, haben gehört, dass ich zum ersten Mal zu dem Zeitpunkt den Singapore Triathlon gewonnen hatte und gesagt, Mensch, du hast gewisse Referenzpunkte im Bereich Individual- und Teamsport. Hättest du nicht Interesse, mich zu trainieren? Und für mich war das zu dem Zeitpunkt eine Sache, ich gesagt habe, okay, also klar kann ich das ab und zu mal nebenbei machen, aber das jetzt wirklich strukturiert als Job zu machen, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, einfach weil das die Jobrolle an sich für jemanden im Werdegang, Bachelor, Master etc. jetzt nicht unbedingt als die nächste Station angesehen war. Und so hat sich das dann aber über die nächsten 4 Jahre entwickelt in eine Richtung, wo mich immer mehr Leute angesprochen hatten. Ich hatte dann eine Gruppe, die ich mehrmals dann auch die Woche trainiert habe. Und aus der Gruppe gab es dann mehr und mehr Leute, die mit mir individual trainieren wollten am Wochenende. Und so hat sich das dann eigentlich relativ organisch entwickelt. Also es ist dann häufig so, dass Leute sagen, es gab einen Moment, wo man gemerkt hat, Mensch, das ist eigentlich eine Sache, wenn ich das dauerhaft mache, dann könnte das ein Vollzeitjob werden. Es ist aber eine Sache, die so ein bisschen sich eben nebenbei entwickelt hat. Ja, so würde ich sagen, war es ein Trend, war das eine Sache, wo Leute gesagt haben, ja, da muss ich jetzt mehr reinschauen. Ich würde sagen, alle möglichen Netflix-Shows, die das Leben von Superreichen zeigen, von Personen, die in irgendwelchen exotischen Gefilden unterwegs sind, haben häufig Personal Trainer, Yoga-Teachers etc., sämtliche Pilates-Instructors, whatnot, mit drin. Und ich glaube, so ist das Feld einfach deutlich akzeptierter geworden. Es ist klar, dass es mittlerweile Leute gibt, die unterschiedlichste Trainingshintergründe in dem Bereich haben, wie das in jedem Berufsfeld ist. Und ich glaube, das Bewusstsein, der Drive in Richtung Personal Training, Fitness, bewusster mit dem Thema Gesundheit sich auseinanderzusetzen, auch in sich selbst zu investieren, das hat sich definitiv sehr, sehr stark entwickelt, gerade wegen Covid. Aber es war schon unterschwellig davor da. Das heißt, ja, würde ich sagen, es gab da Anzeichen, es gab Indizien.
Mhm. Also ich meine, es gab ja schon, also Menschen haben ja schon immer für ihre Hobbys oder um irgendwelche Fähigkeiten zu erlernen, sich Lehrer genommen, ne? Also ein Klavierlehrer oder ein Tapetenlehrer oder weiß ich nicht, Töpfern lernen, whatever. Genau. Ist ja naheliegend, dass man das im Sport auch macht, ne? Tennis lernen, Golf lernen, etc. Genau. Aber jetzt wird es ja wesentlich holistischer, das ist ja das Interessante. Und ja. Das würde ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen mehr präzisieren, weil du bist ja, du hast ja im ersten Step, hast du ja noch nicht so sehr dieses Thema Fitness im Auge gehabt und diese körperliche Ertüchtigung sozusagen, sondern du hast ja Leute oder insbesondere Firmen, wenn ich das richtig verstanden habe, gecoacht, aber sagen wir mal von der Denkweise her aus dem Sport kommend, ne, aus diesem Leistungsprinzip und aus diesem Trainingsgedanken heraus. Und dann weiß ich noch, haben wir ja letztes Jahr telefoniert, als Lockdown war. Ihr hattet Lockdown in Singapur, wir hatten Lockdown hier. Große Langeweile, großes in sich gehen, großes viel draußen sein, an der frischen Luft Sport machen und so weiter. Und da hast du ja gesagt, Mensch, also irgendwie entwickelt sich das gerade ganz lustig, dass ich so aus dem Hobby heraus jetzt doch einige Leute habe, die ich jetzt so fitnessmäßig begleite, ne?
Genau.
Und als wir dann das nächste Mal telefoniert haben, da hattest du ja schon so ein kleines Fitness-Imperium aufgebaut. Ich so, wo kommt denn das jetzt her? Und das ist ja das total irre. Und das freut mich auch so, dass das so natürlich wachsen durfte, ne? Also, und dass du ja da auch all deine wunderbaren Fähigkeiten und Erfahrungen jetzt miteinander kombinieren darfst. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen einsteigen, ja. Weil es eben ja mehr ist, als nur mit jemandem joggen zu gehen oder mit dem ein bisschen Powertraining zu machen oder was auch immer, ne? Da möchte ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was Dörte jetzt schon angeschnitten hat, dieses Thema Ziele. Diese Zielerreichung, die hat ja teilweise im Corporate Business Formen angenommen, die Leute ja schier in den Burnout getrieben haben. Ne? Also Zielen hinterher zu rennen, kann ja auch was ganz Ungesundes haben. In deinem Fall geht es ja aber darum, dass die Menschen sich ein Ziel gesetzt haben, etwas Sportliches zu erreichen. Also entweder ich möchte einen Marathon lebend überstehen oder ich möchte einen Marathon gewinnen oder ich möchte eine bestimmte Figur erreichen, ne? Ich möchte einen bestimmten Muskelaufbau haben oder ich möchte abnehmen oder ich möchte einfach wieder körperlich fit werden. Und das ist ja dann ein Unterschied. Ergibt sich dann alles von alleine oder wie erlebst du die Menschen in ihrer Zielerreichung? Also ist das dann auch immer noch wahnsinnig fordernd oder sind die dann so angefixt und angetrieben, dass es more or less von alleine läuft oder ist dann immer noch der innere Schweinehund da, der sie abhält?
Wenn wir mit Personen zusammenarbeiten, eine der ersten Dinge, die wir verstehen wollen oder ich gerne verstehen möchte, wo sich jemand in der Phase des Change-Prozesses befindet. Klar, es geht im ersten Moment darum, herauszufinden, was ist das Ziel, was ist die zeitliche Schiene, was soll genau erreicht werden, das halt wirklich runterzubrechen, auch was spezifisch ist. Aber häufig ist es genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, einfach am Anfang zu verstehen, wo ist derjenige in dieser Zielfindung. Und den Leuten, mit denen ich spreche, häufig in den meisten Fällen, wenn sie sich melden bei uns, ist das eine Sache, wo sie schon in diesem Bereich Action sind. Also wo sie sich wirklich schon die Vorteile überwiegen, die Nachteile. Und das ist relativ wahr. Die Nachteile sind nach wie vor noch da, aber Vorteile überwiegen. Wir haben zum Teil Leute, wo Vorteile und Nachteile eher so auf 50-50 sind. Also das ist so in dieser Contemplation. Ich mache mir Gedanken, ob das eine Sache für mich wäre. Das heißt, das Gespräch läuft deutlich anders und es ist eher so, was sind die Risiken? Wie kann ich das überhaupt erreichen? Während es Leute gibt, die sagen, ich bin da sehr, sehr klar. Ich habe jetzt schon auch angefangen, die ersten Schritte zu unternehmen. Das heißt, derjenige, der schon in dieser Action-Phase ist, beziehungsweise das dann auch langsam in eine Maintenance-Phase dann übertragen kann, die Gespräche sind anders. Und abhängig davon, in welcher Phase derjenige ist, ist eine andere Art des Trainings und Coaching-Styles notwendig. weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zurückgeht oder den alte Verhaltensmuster zurückfällt in der Action-Phase, in der initialen ersten 6 Monate bis 9 Monate oder dann wirklich in dieser Maintenance-Phase, die sind sehr, sehr anders. Das heißt, jemand, der gerade angefangen hat, braucht deutlich mehr Handholding. Jemand, der noch nie ein strukturiertes Sportprogramm gemacht hat, braucht da deutlich mehr Anleitung als jemand, der sagt, ja, für mich, ich habe da gewisse Wurzeln in der Kindheit und in der Jugend, auf die ich mich beziehen kann. Das heißt, ja, es geht eher darum zu verstehen, inwieweit das Thema Sport eine Sache ist, mit der sich derjenige schon praktisch auseinandergesetzt hat. Nicht nur intellektuell, sondern wirklich praktisch. Und wie man das dann ins Leben übertragen kann. Und deswegen, das würde ich sagen, ist einer der Kernpunkte, wenn es um das Thema Ziele stecken geht und wie kann man denjenigen bei dem Thema Ziele setzen unterstützen. Jemand, der eben sowas noch nicht gemacht hat, braucht ein bisschen mehr Unterstützung, braucht eventuell ein paar Ideen, was ist denn realistischerweise erreichbar, wie häufig sollte ich trainieren die Woche, was muss ich machen im Bereich Recovery, wie muss ich meine Ernährung anpassen. Das heißt, da sind die Fragestellungen deutlich umfangreicher als bei jemandem, der ja da eben auf eine gewisse Basis zurückgreift.
Aber sind wir zurück, oder zu dem, man braucht den eigenen Reason Why? Und da hilfst du auch nochmal, das rauszuarbeiten, zu sagen, warum willst du es wirklich machen? Und wenn man das überschritten hat, dann ist auch der Schweinehund leichter zu überschreiten. Das, was ich spannend finde an dieser Beratung, ist dann die Frage, wie kann ich dranbleiben? Ne? Und ich sehe jetzt hier so viele Devices und Gadgets, die man auch dafür nutzen kann. Ist das echt ein Hilfsmittel? Und hilft das eben auch immer wieder in diesem Zielkorridor zu bleiben? Oder sagst du, eigentlich finde ich, ist das ein nettes Gimmick, aber das kriegt man eigentlich auch gut ohnehin. Und wenn dieses Coaching da ist, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr messen und es geht auch eigentlich ohne.
Naja, also ich glaube, also ohne das würde ich sagen, geht es mittlerweile nicht. Ja, in der Vergangenheit ging es ohne Digital Devices, aber die Funktion des Messens, die Funktion des Zielsetzens wurde ja einfach in einen digitalen Prozess übertragen. Das heißt, die Zielsetzung an sich, die Diskussion, wie kann ich ein Ziel erreichen, wie kann ich mit Plateaus umgehen, wie kann ich mit einer Person, mit einem Kunden durch einen Veränderungsprozess durchgehen, all das war ja schon da. Es war einfach nur eine Sache, inwieweit digitale Hilfsmittel da sind, um diesen Prozess zu unterstützen. Und ich glaube, in vielen Fällen ist es ein Unterstützen. Es ist keine Sache, wo man sagen kann, wenn jemand das selbst erreichen möchte, helfen digitale Mittel, um das zu unterstützen. Ich glaube aber, es wird ohne eine menschliche Intervention, ohne dass jemand mit einem gewissen Erfahrungswert drüber schaut, wird derjenige schneller an ein Plateau kommen, als wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, der diese Punkte sich anschaut und sagt, ja, ist relativ klar, was wir jetzt anpassen müssen. Ansonsten, ja, ist das einfach, delayt das ein bisschen. Und ich würde sagen, Männer fallen da generell deutlich häufiger in diese Falle, dass sie sagen, ja, eigentlich ist das Thema Sport, das kann ich eigentlich selbst. Die meisten Männer, die mit uns anfangen zu trainieren, der initiale Kontakt kam über die Frau zustande, die halt irgendwann gesagt hat, Mensch, sorry, es ist relativ
kann
klar,
ich nicht mehr sehen.
Dass du quasi alles probiert hast, aber ja, irgendwie, du bist da doch an einem Punkt angekommen, wo es ganz gut wäre, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten. Deswegen, da ist die Offenheit von Frauen deutlich höher.
Das finde ich ja total spannend. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Männer ja extrem einem Leistungsprinzip entsprechen, ne? Und dieses Ziel erreichen und wirklich einen Wert dahinstellen in den Raum und da will ich jetzt hin, dass die das total treiben würde. Weil ich hätte jetzt den Gegenentwurf mal in den Raum gestellt, weil ich finde, also gut, Ziele, nee, ich bin nicht so ein Zieltyp und dieses irgendwelchen Werten hinterherlaufen, ich besitze noch nicht mal eine Waage, das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich aus der Perspektive, weil man dann schon wieder so im Äußeren ist. Mir geht es total darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob es mir gut geht. Also wenn ich weniger Kilos drauf habe, dann fühle ich mich leichter, dann fühle ich mich beweglicher, dann passen meine Klamotten besser. Dann ist mein Lebensgefühl besser. Was die Waage sagt, ist mir total schnuppe. Und das betrifft alles andere auch. Und diesen Weg zurück zu sich selbst zu finden, das fände ich jetzt für mich wesentlich interessanter und wirklich mal hinzuspüren, was tut sich da in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Seele. Ja, vielleicht kannst du dich dazu nochmal äußern.
Ja, ich glaube, den ersten Punkt, den du genannt hast, dass Männer sich gerne Ziele setzen und dem hinterherjagen, ja, definitiv. Die Frage, die ich häufig gestellt bekommen ist, inwieweit es eher ein Me oder We ist. Und ich würde sagen, bei Männern ist es häufig, ist der Glaube, dass man das selbst basierend auf Research, basierend auf dem, was das Umfeld sagt, hinbekommen kann, ohne dass man jetzt jemand anderen befragt, der nicht in dem Zirkel drin ist, ist deutlich höher als bei den meisten Frauen, die sagen, ja, sorry, in dem Bereich kenne ich mich nicht aus, dann frage ich
jemanden. Dann frage ich mal jemanden. Ja, ja geil. Ja. Das ist wie wenn ich nach der Straße frage. Ne? Also da, einfach mal das Fenster aufmachen und jemanden fragen. Ja.
Genau, für mich ist es eine Frage der Effizienz, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe festgestellt, egal was man tut, wenn du den Experten fragst, kommst du schneller, präziser und absolut strukturiert zu dem, wo du hin willst. Und deshalb frage ich, ehrlich gesagt, gerne sehr schnell. Und wenn ich jetzt deine Konzepte höre, dann ist es ja auch nicht immer nur der Weg, ich muss jetzt schneller oder den Triathlon schaffen, sondern da sind die anderen Aspekte von Ernährung, Uta, was du gesagt hast, ich fühle mich wohl mindestens so wichtig. Und wenn ich verstanden habe, dass es komplex ist, brauche ich noch mehr den Experten. Also das nur mal so am Rande. Aber das führt mich zu der Frage, wenn die Leute dein Training beginnen, dann beginnen sie ja auch, sich anders nochmal wahrzunehmen, ihren Körper anders wahrzunehmen. Du hilfst ihnen auch, dahin zu schauen, denke ich mal. Beschreib mal, wie dieser Weg dann für die Menschen ist, die eigentlich nur sagen, ach, ich will jetzt da die 42 und etwas Kilometer laufen. Und sie merken auf dem Weg, huch, da passiert jetzt noch was ganz anderes mit mir. Und ich probiere dann auch nochmal Dinge aus, die ich vorher völlig von mir gewiesen habe. An das Essen, an das Schlafen, an das Aufstehen. Ja. Das fände ich jetzt nochmal ganz spannend. Was sind da für tolle Nebeneffekte so on the way, die du natürlich ein bisschen vorhersiehst?
Gerne, gerne. Ich hätte den zweiten Teil von Utas Frage noch.
Dankeschön.
Deswegen werde ich ganz kurz beantworten und dann komme ich gerne auf deine Frage. Ja. Was mein Bewusstsein ist, die meisten Männer, die zu uns kommen, haben sehr, sehr spezifische Ziele. Also da ist es sehr, sehr genau auf, ich möchte X KGs erreichen, ich möchte eine gewisse Distanz laufen. Für viele Frauen geht es eher darum, wie kann ich mich besser fühlen. Nicht unbedingt, wie kann ich besser aussehen. Ja, das mag ein Nebeneffekt sein, aber wie kann ich mich besser fühlen? Für das ganze Thema, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, und das ist bei einem Consultant, ob der jetzt im Sportbereich ist oder im Corporate-Bereich, man möchte natürlich versuchen, das irgendwie runterzubrechen auf eine Sache, wo man sagen, okay, darauf kann ich hinarbeiten. Ja? Also da gibt es gewisse Marker, wo ich hin. Das heißt, als Fitness-Professional muss man das übersetzen in eine Sache, die gemessen werden kann, damit derjenige sich am Ende besser fühlen kann. Also klar, das Thema besser fühlen kann vielerlei Dinge sein. Es kann einfach sein, dass derjenige sich generell mehr bewegt und darauf basierend mehr Endorphine ausstößt und sich deswegen besser fühlt. Es kann sein, dass sich derjenige besser fühlt, weil ein gewisses Kleidungsstück besser passt. Häufig gibt es da gewisse Marker. Und das heißt, für uns ist das eher eine der Fragen, die ich am Anfang immer stelle, ist, wie weißt du, dass du es erreicht hast? Und selbst bei dem Thema, und da halt wirklich einen Tick tiefer zu gehen, wenn man sich das von den Motivationen anschaut, der Person, meisten Leute denken, ja, meine Motivation ist sehr, sehr unique, ist sehr, sehr einzigartig und hat es in der Hinsicht so wahrscheinlich noch nicht gegeben. Es ist ähnlich wie mit Seerosen auf einem Teich. Die sehen sehr, sehr weit voneinander, liegen zum Teil sehr, sehr weit voneinander weg. Wenn man sich wirklich anschaut, wie das bei den Stängeln und den Wurzeln aussieht, sind die eigentlich gar nicht so weit voneinander auseinander. Und so ist es ähnlich mit den Motivationen bei Menschen. Das heißt, geht wirklich, selbst wenn du jetzt zu uns kommen würdest und sagst, hey, ich möchte mich gerne besser fühlen, geht es für uns darum zu verstehen, was ist besser fühlen? Wie äußert sich das für dich? Was ist da, wie kann man das übersetzen? Weil nur dann weiß man wirklich, okay, ist das besser fühlen jetzt in wirklich von einer inneren, aus einer inneren Motivation her geprägt oder geht es eher um das Äußere? Gut, zu deiner Frage. Wie läuft das ab? Also wenn jemand jetzt einen Marathon laufen möchte und merkt, da gibt es viele Dinge, die sich ansonsten auch noch verändern, gewisse Barrieren, die wegfallen. Für mich war, persönlich war der Sport immer eine Sache, die quasi Barrieren weggebrochen hat. Also war auch bei mehreren Coaching-Kursen gesagt, okay, was ist jetzt die Rolle, die Sport für dich spielt? Und für mich ist das Bild, das quasi, ja, das quasi wie so Pappwände, die einfach, die bisher eine Limitation waren und die wegfallen, die wegklappen. Und man merkt, ah, ist eigentlich deutlich mehr dahinter. Und ich muss sagen, bei den meisten Personen, die mit uns über eine Zeit hinweg zusammenarbeiten, passiert Ähnliches. Es mag ein anderes Bild sein, aber es ist eher so dieses Gefühl, meine Welt wird eigentlich größer. Ich merke, dass ich in der Welt kleiner bin, was für viele Leute nicht unbedingt ein gutes Gefühl ist. Auf der anderen Seite merken sie aber, dass die Möglichkeiten deutlich größer sind als vorher geglaubt, was auf der anderen Seite eben eine Sache ist, die sehr, sehr empowernd ist. Wie gehen wir da vor? Also letztendlich ist es relativ klar, am Anfang geht es wirklich darum zu verstehen, was jetzt diese limitierenden Gedanken sind. Also für mich persönlich war, ich bin als Kind fast ertrunken, war mit meiner Mutter im Hallenbad. Mutter hat sich mit jemandem unterhalten, der sie angesprochen hatte. Und ja, ich war eben nicht clever genug zu sehen, dass das Becken deutlich tiefer und tiefer wurde und bin immer eben weiter reingegangen und irgendwann, ja, hat mich dann jemand rausgezogen. Das hat dazu geführt, dass sich im Prinzip in meiner Jugend sämtliche Albträume um das Thema Ertrinken und ja, unter Wasser gefangen sein gedreht haben. Das heißt, für mich war der Schritt von Fußball auf Triathlon auch eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mich eigentlich nicht mehr mit dem Thema Wasser so auseinandersetzen. Fahrradfahren und Laufen war relativ einfach, aber ja, länger den Kopf unter Wasser zu halten und ja, eben in Bereichen zu schwimmen, in offenen Gewässern, wo man den Boden nicht sehen kann, ja, war schon ein scary thought. Das heißt, Triathlon war in der Hinsicht für mich auch eine Sache, wo ich mich mit ja, meinen eigenen Limitationen auseinandergesetzt habe. Und genauso ist das bei den Kunden, mit denen wir arbeiten. Es gibt ja häufig eben diese limiting beliefs, diese halten aufgrund vorheriger Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und sobald sie merken, dass sie physisch entweder einen Tick weiterkommen, ob das jetzt in der Hinsicht ist, dass sie weniger auf die Waage bringen, dass sie sich besser fühlen, dass sie eine gewisse Distanz hinter sich bringen können, ist das eine Sache, wo ja wir häufig sehen, dass sich auch in anderen Bereichen des Lebens gewisse Limitationen einfach, ja, dass die wegfallen und dass sich da neue Horizonte öffnen. Das heißt, ja, es geht häufig, in den meisten Fällen kommen Leute zu uns, weil sie physisch was machen möchten. Über die Zeit hinweg merken sie aber, dass es deutlich mehr Einfluss auf den restlichen Teil des Lebens hat, als sie initial erwartet haben.
Da geht es wieder um die Komfortzone. Das ist lustig, weil wir gerade, Dörte und ich, unser letzter Podcast-Gast war Florian Astor, der, mit dem wir über Komfortzone gesprochen haben, der gekündigt hatte bei Lufthansa, um dann 3000 Kilometer durch Neuseeland zu wandern. Und ja, und das ist ja im Grunde dann beim Sport auch nichts anderes. Also gerade natürlich, wenn es dann um Themen geht, von denen man Angst hat, wie jetzt bei dir das Schwimmen. Ne? Aber ich glaube auch, sich Dinge einfach dann auch nicht zuzutrauen, ne? Zu sagen, also ich kann ja nicht mal 100 Meter laufen, wie soll ich denn dann jemals, weiß ich nicht, 3 Kilometer laufen, geschweige denn ja, einen Marathon. Und dieses über sich selbst hinauswachsen, und sich damit befähigen, das ist natürlich fantastisch. Und da möchte ich jetzt ganz gerne noch mal kurz den Bogen schlagen zu diesem Thema. Wie verbindest du jetzt oder ja, wie verbindest du diese körperliche Leistung? Wie überträgt sich das sozusagen mental auf meine Leistung im Job oder auf meine mentale Leistung? Also welche Parallelen siehst du da und wie überträgt sich das sozusagen?
Einer meiner Jugendtrainer hat immer gesagt, Fußball ist soziales Verhalten auf dem Platz. Wenn ich dort pünktlich bin, bin ich auch in anderen Bereichen des Lebens pünktlich. Wenn ich dort meine Rolle übernehme, werde ich das auch in anderen Bereichen tun. Wenn ich in der Kabine, nachdem die gesamte Mannschaft raus ist, nochmal kurz durchfege, werde ich das auch in anderen Bereichen machen, mich da wirklich zu gucken. Das heißt, der Sport ist ein Faktor, der sich auf viele Bereiche übertragen lässt. Und das Corporate-Umfeld ist im Prinzip ein anderes soziales Umfeld in der Hinsicht. Wenn man sich die Statistik anschaut an Personen, die auf einem Senior Management Level sind, die einen Sporthintergrund haben, wurde vor ein paar Jahren die Statistik in den USA durchgeführt, waren das 90% der Personen, die wirklich in der Jugend sehr, sehr wettbewerbsmäßig Sport gemacht haben. Bei Frauen war der Prozentsatz sogar ein Tick höher. Das heißt, es ist ein Faktor, der eben Corporates jetzt heute schon oder in den letzten Jahren sehr, sehr beeinflusst hat. Und ich glaube, dadurch, dass es eben jetzt eine Generation an Gamern gibt, die anders sportlich unterwegs sind, ist die Frage, wie sich das auch im Corporate-Umfeld verhalten wird. Weil ja, die Interaktion mit anderen Personen jetzt live, die ist im Gaming-Bereich natürlich ganz anders. Das heißt, was wir sehen, ist, Personen, die sportlich unterwegs sind, nehmen das häufig als, ich hatte initial Ventil als Begriff genutzt, also wirklich, um sich da rauszunehmen. Es geht jetzt nicht unbedingt nur darum, fit auszusehen oder eine gewisse Distanz hinter sich zu bringen. Ja, das ist einfach nochmal ein Reminder, würde ich sagen, dass das sportliche Level da ist. In den meisten Fällen geht es aber eher darum, mit all dem, was mit dem man ansonsten so sich auseinandersetzt, tagtäglich im Corporate-Umfeld, damit klarzukommen. Die Leute, die mit denen wir trainieren, merken wir sehr, sehr klar, dass sich ihre Art der, wie sie sich mit ihrem Job auseinandersetzen, auch häufig leicht ändert. Manchmal leicht, manchmal sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Personen jetzt nicht so als Priorität vorher gedient hat, wo sich die Prioritäten leicht ändern. Häufig ist der Grund, weswegen Leute mit einem gewissen physischen Level sind, relativ einfach, weil eben das Thema Gesundheit jetzt in der Top-10-Liste an Prioritäten eher auf 7 bis 10 ist und nicht auf 4 bis 6. Und ich glaube, in den meisten, und das ist so ein bisschen der Disconnect, den wir halt gesehen haben im Fitnessbereich, bei den meisten Fitness-Professionals ist Fitness is a Lifestyle. Das ist immer so der Slogan. Was aber dazu auch führt, dass für viele Fitness-Professionals eben das Thema Fitness an Nummer 1 ist. Das heißt, sich dann in jemanden reinzuversetzen, wo das Fitness-Level auf 7 bis 10 ist und wo es eigentlich gar nicht darum geht, das unter die Top 3 zu bringen, sondern es einfach nur darum geht, die Priorität auf zwischen 4 und 6 zu erhöhen, ist schwieriger, sich vorzustellen. Ich glaube, das ist auch für Leute, die diese Sportprinzipien übertragen wollen. Ja, es gibt gewisse Dinge, die genau passen, die man übertragen kann. Es gibt gewisse Dinge, die leicht anders sind, aber der Grundsatz, wie gehe ich in einem sozialen Umfeld mit dem Thema Leistung um, ist doch sehr, sehr ähnlich.
Ja, und das ist spannend, es gibt ja Sporttrainer, die das bewusst auch dann ihren Kunden nahe bringen und dem einen oder anderen fällt es leichter, auch selbst die Reflexion zu haben und zu sagen, hey, was bedeutet das für mich im Job? Wie kann ich da mit dem Leistungsprinzip umgehen? Wie kann ich da mit Zielen und Disziplinen und so umgehen? Aber ich gehe schon davon aus, dass du dann auch sehr proaktiv anbietest, zu sagen, hey, hast du mal über das oder jenes nachgedacht? Und dass durch diese persönliche Coach-Beziehung dann auch schnell diese Themen eben ineinander fließen, richtig?
Ja, definitiv, definitiv. Also das Thema Emotionen, würde ich sagen, überlagert in vielen Fällen, was ich wirklich aus gewissen Dingen rausziehen kann. Und je höher das Stresslevel ist, desto weniger ist es eben in den Situationen dann möglich, diese Emotionen zu kontrollieren. Das heißt, und ich würde sagen, in dem jetzigen Umfeld gibt es, glaube ich, eine sehr, sehr starke Diskrepanz zwischen Leuten, die sehr, sehr bewusst suchen und offen für Neues sind und Leuten, die es sehr, sehr schwierig finden auf der anderen Seite, sich Neuem zu öffnen und Dingen auseinanderzusetzen, die in Frage stellen, wie sie die Welt bisher gesehen haben. Und ich glaube, das sieht man auch in einem Coaching-Umfeld. Und da wiederum ist es eben sehr, sehr wichtig, diesen Veränderungsprozess zu verstehen, wo sich derjenige jetzt befindet, um halt nicht jemanden noch weiter zu pushen, der ja eigentlich schon am Limit ist und ja mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, das ist eine Beobachtung, die ich sehr, sehr häufig gemacht habe, gerade in der jüngeren Vergangenheit.
Ich meine, was du da jetzt alles mitbringst, also du bist ja wirklich der Fitnesstrainer, der Fitnesstrainer, weil das, also dieser holistische Ansatz und Blick auf die Dinge, das finde ich schon sehr besonders. Also hoffentlich macht das Schule. Aber find mal jemanden, ne, mit diesem Corporate Background, also der sich natürlich auch so in seine Klienten einfühlen kann und der das alles mitbringt. Also natürlich auch diese Professionalität logischerweise aus dem Sport, aber eben auch aus dem Corporate-Bereich. Der versteht, was Team bedeutet, sowohl aus dem Sport als auch aus dem Corporate-Bereich und so weiter und so weiter. Das ist ja total krass. Also ich hatte mal einen Fitnesstrainer, einen Lauftrainer, der immerhin auch Yogalehrer war. Den hatte ich einfach nur engagiert, damit ich ein bisschen weiter laufen kann als 100 Meter. Und für den war das, glaube ich, ein geiler Job, weil der konnte neben mir Schritt laufen. Also während ich da mühsam im Jogging sozusagen bemüht habe, konnte er Schritt neben mir herlaufen und hat mich einfach zugetextet, damit ich am Ball bleibe, ne, damit ich nicht wieder aufhöre. Und hat dann auch hinterher schön noch ein paar Stretching-Yoga-Übungen mit mir gemacht. Aber ich sag mal, dieser holistische Ansatz ist natürlich schon was du hammermäßig in die Waagschale werfen kannst. Also Wahnsinn, finde ich das. Wahnsinniges Asset. Und ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, was unser Zukunftsinstitut hier, die Zukunftsforscher in Deutschland zumindest sagen, was das Thema Gesundheit etc. angeht. Und das ist schon toll und das finde ich wirklich grandios für die Menschheit, ist, dass sich diese ganzen gesundheitlichen Dimensionen immer stärker miteinander verbinden, also nicht mehr so isoliert betrachtet und bearbeitet werden. Ne? Also da geht es wirklich um Verhaltensmuster, um den Lebensstil, um soziale Eingebundenheit, um die Arbeitsumgebung, die Umwelt und so weiter und so fort. Und dann wird ja auch ein Schuh draus und dann hat man ja auch als Mensch das Gefühl, wirklich gesamtheitlich gesehen zu werden. Ne? Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, setzt ihr da auch an, beziehungsweise welche Dimensionen davon würdest du sagen, bindet ihr da jetzt mit ein? Also neben dem Corporate-Bereich, über den wir schon gesprochen haben.
Ja, das heißt nochmal, ja, danke für die Blumen. Ich glaube, es liegt aber eher daran, dass ich eben mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen die Chance hatte, mich auseinanderzusetzen, von denen lernen konnte. Plus, dass ich auch jetzt momentan in einem Team unterwegs bin, wo die Profile sehr, sehr unterschiedlich sind. Also jemanden im Team zu haben, die eine dreifache Mutter ist, die 14 Jahre lang selbst im Corporate-Bereich unterwegs war, die CrossFit und Spinning gemacht hat, jemanden mit dabei zu haben, der Bodybuilding sehr, sehr wettbewerbsmäßig gemacht hat, jemanden dabei zu haben, der sich eher im Schwimm- und Ruderbereich bewegt hat, jemanden dabei zu haben, der Gewichtheben und Ringen gemacht hat. Ja, das Profil der Trainer ist sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist die das dann auch bereichert. Ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist, dass wenn Leute sich melden, die Erwartungshaltung ist, dass genau dieses Profil, das sie jetzt vielleicht bei mir finden, dass sich das komplett durchzieht. Und ich würde sagen, das ist die Herausforderung für jede Organisation, die von Solopreneur zu kleineren Dorf, sage ich jetzt mal, wird, wo Leute die Erwartungshaltung haben, dass es genau so sich abspielt. Das heißt, die Art und Weise, wie die Trainer sich mit unseren Kunden auseinandersetzen, soll natürlich genau das auch widerspiegeln. Und dann ist die Frage eben, wie kann man das replizieren? Wie kann man in gewisse Strukturen, Prozesse kreieren? Wie kann man das auch über digitale Offerings so abbilden, dass eben die Erfahrung in die Richtung geht, dass es ganzheitlicher ist, ohne dass jetzt jemand mit mir direkt zusammenarbeitet. Nicht, dass ich das nicht möchte, ich würde gerne mit jedem zusammenarbeiten, weil ja jedes Mal, wenn ich das Profil höre, mich mit demjenigen auseinandersetze, ist eine Sache, wo ja ich sofort Ideen habe, die ich gerne einbringen würde. Es ist aber einfach zeitlich nicht möglich. Und sich da wirklich Gedanken zu machen, wie kann man das mehr Menschen auch den Zugang zu geben? Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Faktor, wie weit man das dann auch auf andere Leute überträgt. Und dann geht es eben von jemand, der, wir hatten das Thema Me and We. Wie kann man sicherstellen, dass auch andere Leute in dem Team strahlen können, ohne dass es sich immer nur um denjenigen hält, der das vielleicht initial gegründet hat. Deine Frage war leicht anders gelagert. Genau. Weil es ist häufig in die Richtung, dass es ist eine Person, die das ganz toll gemacht hat.
Ist immer schwierig.
Wenn man sich anschaut, wie es wirklich passiert ist, ist in den meisten Fällen eben mehrere Leute, die aktiv waren und die auch vielleicht im Hintergrund waren. Deswegen. Ja, deine Frage ging mehr in die Richtung, was ist der holistische Gedanke und wie bringen wir das ein? Also Firma, Athleaders, das Team, das ich habe. Wir schauen uns den physischen Bereich an, und zwar in mehreren Dimensionen. Das Thema Ernährung, das Thema Schlaf, Thema Fitness. Dass es bei dem Thema Gesundheit eine emotionale Komponente gibt, eine mentale Komponente gibt, eine spirituelle Komponente gibt. Ja, all das ist da. Ich glaube, man muss mit einem Bereich muss man anfangen. Ansonsten wird man, glaube ich, dieser holistische Health Coach, der im Prinzip jedes Seminar gemacht hat, das es gibt, wo es ums Thema Immunität geht, wo es ums Thema Schlaf geht, wo es ums Thema Strength Training geht, wo es ums Thema Cardio geht, wo es ums Thema Ernährung mit veganer Ernährung, Ernährung als Omnitarian. Und ich glaube, die Bereiche sind so unterschiedlich und verändern sich auch von dem, worauf man auf Ressourcen zugreifen kann, so schnell, jetzt nicht unbedingt von den massiven Inhalten, aber von den Erkenntnissen, die Menschheit gewinnt, dass wenn man sich in dem Umfeld positioniert, ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es nicht möglich, sämtliche Themen abzubilden. Je länger man mit einer Person zusammenarbeitet, desto mehr kann man diesen holistischen Ansatz einfließen lassen. Ich glaube, deswegen sollte der Fokus eher sein zu sagen, wie kann ich für jemanden wirklich Wert stiften, sehr, sehr früh, damit derjenige merkt, es ist kein Luftschloss. Es ist keine Sache, wo mir jetzt irgendjemand sagen möchte, ja, du musst das jetzt erstmal für die nächsten 18 Monate machen. Und das geht nur mit Salary Juice. Das ist eine Sache, die Leute jetzt häufig nicht unbedingt sehr, sehr zufrieden stellt. Ne? Ich mag Salary Juice, aber it's not the only thing. Ne? Und deswegen, da geht's, ich glaube, das ist eher so der Fokus zu sagen, wie kann man es wirklich hinkriegen, mit jemandem langfristig zusammenzuarbeiten und kontinuierlich Wert zu schaffen. Also nicht einfach nur mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil man sagt, ja, es ist relativ praktisch, dass ich von demjenigen bezahlt werde, sondern wirklich zu sagen, okay, es gibt eine neue Herausforderung bei der Person, wie kann ich das jetzt in eine Lösung übersetzen? Wie kann ich einen Wert schaffen? Ich glaube, wenn man von der wertschaffenden Seite kommt, wird man sich automatisch in gewissen Bereichen weiterentwickeln, die man vorher sich vielleicht nicht angeschaut hat. Und ich glaube, dadurch wird der Ansatz automatisch holistischer. Also jetzt wirklich einfach zu sagen, hier, wir machen jetzt einfach mal Assessment, wo bist du im physischen, mentalen, emotionalen Bereich, spirituell, weißt du ganz genau, was dein Why ist. Ist schön und gut, aber wenn man wirklich mit jemandem arbeiten möchte, der sich in allen Bereichen auskennt, in den meisten Fällen sind es Leute, wo ich sagen würde, okay, ich kann jetzt nicht sehen, dass du dich in all diesen Bereichen gut auskennst, wo wirklich solide Walk the Talk erzielen könntest. Deswegen würde ich sagen, gut, da bleibe ich dann eher davon weg. Deswegen, Fokus für mich ist, sagen, wo ist es wirklich authentisch, wo kann ich jemandem definitiv weiterhelfen. Alles andere wird sich über die Zeit dann weiterentwickeln. Und deswegen sind wir da sehr, sehr auf den physischen Bereich spezialisiert. Was sich daraus entwickelt, das kommt dann mit der Zeit.
Ja, Entwicklung war irgendwie so das Wort jetzt für mich. Ne? Also begleiten, entwickeln, zuhören. Und ich meine, steht dir auch frei zu sagen, für den Bereich kenne ich jemand anderen, der sich gut auskennt, weil auch der andere wird wieder dich empfehlen. Auch da ist wahrscheinlich das Netzwerk wieder hilfreich. Aber was ich irgendwie spannend finde, ist, dass du so offen bist, auch einfach dann über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was braucht dein Kunde oder was braucht eben der Mensch, der vor dir ist, und es auch zu spüren, zuzuhören. Und dann kann es eigentlich nur gut werden, auf dem Weg eben Dinge anders zu machen. Und es ist toll. Also ich bin echt wieder angefixt, aber ich bin auch Leistungssportler aus der Kindheit. Ich gehöre auch zu denen, die es schon erlebt haben, was man erreichen kann. Ich bin Schwimmerin und insofern kann ich auch nachvollziehen, dass das ein schöner Weg auch für ganz viele sein kann, die sich gar nicht vorstellen können, was Sport mit einem machen.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Uta, dann ist die Stunde schon fast wieder rum.
Guter, ne? Fokus, ja, die Stunde ist schon wieder um. Ich habe noch eine Frage. Also wir haben tatsächlich noch gar nicht mal alle Fragen berühren können, die wir uns hier aufgeschrieben haben, Bernhard. Ja. Es ist einfach so spannend, aber es ist ja auch wunderbar. Bevor wir zu unserer Rubrik kommen, die darf natürlich nicht fehlen, nochmal ganz kurz zum Thema. Also es gibt ja schon wieder Namen dafür, also habe ich gelesen. Also es heißt, dass der Femtech-Sektor sich ausweiten wird, also sprich eine stärkere Spezialisierung der Gesundheitsbranche auf frauentypische Symptome und Behandlungen. Wir haben ja als Gesellschaft erst neulich quasi erst festgestellt, dass die ganze Pharmaindustrie die ganze Forschung auf Männer gestützt hat. Ne? Also inzwischen weiß man ja, dass Frauen in der Regel falsch behandelt werden, überdosiert werden, dass bestimmte Medikamente gar nicht bei ihnen wirken und so weiter und so fort. Und wir haben ja durchaus auch, sagen wir mal, andere physische Gegebenheiten, also schlicht und ergreifend. Also alleine über eine Gebärmutter zu verfügen, macht uns einfach schon mal total anders.
Genau.
Inwiefern, also merkt ihr das, inwiefern, also du hast eben von der dreifachen Mutter gesprochen, finde ich total Bombe, aber könnt ihr da differenzieren, macht ihr das und wie erlebst du das, dieses Thema aus einer professionellen Sicht?
Ja, also wir sehen in sehr, sehr vielen Fällen, dass Frauen gerne mit einer Frau zusammenarbeiten möchten. Einfach, weil da das Vertrauen deutlich größer ist, dass die Person die richtige Lösung finden wird und sich da einfach besser reinversetzen kann. Was wir als Team machen, ist, dass wir eben gewisse Austausche haben zu speziellen Fokusthemen. Und da ist eben das Thema, wie trainieren Frauen, wie ist die Entwicklung bei Frauen in verschiedener Hinsicht, ob es jetzt sportspezifisch ist, ob es jetzt wirklich generell um das Thema Ernährung, das Thema Abnehmen geht. Wie verändert sich das im Bereich Prenatal, Postnatal, Menopause? Was sind da die Einflüsse? Das heißt, da ist der, ich würde sagen, ist es, versuchen wir, das gesamte Team auf ein gewisses Level zu bekommen.
Gut.
Ich würde sagen, es ist nach wie vor noch sehr, sehr am Anfang. Ich glaube, es ist sehr, sehr einfach eben zu sagen, ja, was immer auch für Personen im Bereich der physischen Entwicklung zutrifft, das sollte für Männer und Frauen gut passen. Wir sehen, dass sich von unseren Daten, die wir eben sammeln, dass die Entwicklung eben nicht genau gleich läuft, dass es gewisse Phasen gibt, also jetzt abhängig davon, welcher Phase der Periode jetzt eine Frau ist, muss das Training angepasst werden, sind die Trainingswerte deutlich anders, also muss deutlich mehr auf Rate of Perceived Exertion, also wie nimmt jemand die Belastung wahr, also das ist eine Sache, wo wir darauf achten, dass wir in der Phase, wenn eine Frau jetzt ihre Periode hat, dass wir da deutlich mehr das hinterfragen, als jetzt auf uns auf andere Faktoren zu hinterlassen und sagen, okay, letzte Woche hast du dich mit dem und dem Gewicht auseinandergesetzt, das heißt, diese Woche sollte es auch auf dem Level sein und halt wirklich zu gucken, wie verhalten sich die Biomarker, also jetzt Heart Rate, Rate of Perceived Exertion und wie wird das angepasst? Und ich glaube, das ist ein Teil, das ist der erste Schritt, um wirklich zu sagen, okay, wie kann man das besser anpassen? Wie kann man sich da auch deutlich besser auf die Person einstellen? Der nächste Schritt ist dann halt wirklich zu sagen, die Programme spezifisch auf den Zyklus anzupassen und auch zu gucken, dass die Empfehlungen eben schon von vornherein mehr auf Frauen gefiltert werden. Also dass es jetzt nicht ist, okay, ich setze mich nur mit einem Individuum auseinander. Dass eine Frau eine erste Kategorie ist eine weibliche Runde. Wie sieht das aus?
Ja, toll. Also das ist ja schon, das finde ich ja schon bahnbrechend, ehrlich gesagt. Also habe ich so auch
noch nicht gehört.
Ein erster Schritt. Also alleine das Bewusstsein dafür zu entwickeln und mal zu verstehen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, ist ja schon total Bombe. So, lieber Bernhard, die Stunde ist schon wieder rum. Ach du meine Güte. Also das ging ja jetzt so rasend schnell. Es ging ja immer schnell, aber diesmal ging es wirklich besonders schnell. Wir müssen uns leider die restlichen Fragen, die wir noch haben, aufheben für ein nächstes Mal.
Gerne.
Und kommen jetzt eben zu unserer letzten Frage. Und das ist, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du denn gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das?
Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Und es gibt viele Personen, mit denen mit denen ich gerne eine Konversation zu verschiedensten Themen hätte. Ich habe mich für Phil Knight entschieden, den Gründer von Nike.
Ah ja.
Die Fragen, die ich ihm stellen würde, wäre, was gab ihm das Vertrauen, wirklich anzufangen und quasi um die Welt zu reisen, zu einem Zeitpunkt, wo es eben nicht diese Transparenz gab? Was gab ihm das die Motivation, das durchzustehen, als es andere Marken gab, die ähnliche Produkte auf den Markt geworfen haben? Und wie hat er es hingekriegt, eben diese Legacy zu hinterlassen, wo Leute sagen, es geht nicht um ihn, sondern es geht eigentlich mehr um ein Bewusstsein, um ein Gefühl, was Leute haben möchten, wenn sie sich mit dem Thema Sport, Kleidung auseinandersetzen. Das wären die drei Fragen, die ich ihm stellen würde.
Mhm, super cool.
Cool.
Ja, in der Tat, das ist ja auch, war eines der ersten Unternehmen, ne, die mal diesen Ansatz gefahren haben. Also die haben jetzt nicht nur gesagt, wir produzieren ein paar Sportschuhe, hier hast du die in der und der Größe, sondern die haben wirklich über ein Lebensgefühl immer gesprochen und haben es auch immer repräsentiert. Das stimmt. Ja. Da ist das ist ein super Beispiel.
Und die Marke ist heute noch so relevant, wie sie zu Anfang war. Und nach wie vor, glaube ich, auch das Logo hat denen wahnsinnig geholfen.
Ja, das stimmt. Das ist sehr, 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 sehr präsent. Ja, das stimmt. Sehr.
Und es lebt auch dann mit dem Spirit. Also cool. Ja, vielleicht kommt dann nochmal irgendwann eine Antwort.
Ja. Schauen wir mal. Also wenn Phil Knight auf Deutsch hier zuhört, dann ja, kann er sich gerne melden.
Wir schreiben ihn an.
Stehen jetzt im Universum und genau, als Energie. Lieber Bernhard, vielen Dank. Gerne. Bei dir neigt sich der Tag schon bald im Ende zu. Naja, es ist bei dir jetzt Nachmittag in Singapur. Hast du denn noch Trainingseinheiten durchzuziehen oder hast du Feierabend?
Na, Feierabend, wenn es das eigene Unternehmen ist, geht man da schon
leicht sowieso an. Nicht.
Ja, also es ist eine andere Art des Gefühls. Also eine der Sachen, die ich über Marissa Mayer, ehemalige CEO von Yahoo, gelesen habe, war, dass sie zu Google-Zeiten Sonntage als die produktivsten Tage beschrieben hat, die das Team hatte, weil jeder im Büro war. Allerdings Kunden keinerlei E-Mails geschrieben haben, nicht angerufen haben. Das heißt, es konnte wirklich produktiv gearbeitet werden. Wir, die Athleaders, die Firma, die wir haben, reiten meine Frau und ich zusammen. Das heißt, wir sind Partners in Life and Business. Und das heißt, unsere produktivsten Tage sind Sonntage und freitagsabends. Das wirklich die Zeiten sind, wo in den meisten Fällen andere Personen sich jetzt mit anderen Themen beschäftigen. Von daher, ja, ist das, werden wir noch ein bisschen was arbeiten, aber wie gesagt, da es ein Thema ist, mit dem ich mich schon immer gerne auseinandergesetzt habe, fühlt es sich deutlich weniger an als Arbeiten, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja. Schön. Du kannst mit Nicht-Arbeiten Geld verdienen. Also wir wünschen dir und deiner Frau natürlich weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Also aber Gell Dörte, das klingt alles schon nach einem raketenmäßigen Start. Und wir wünschen euch für heute Abend ganz viel Produktivität und ganz viel tolle Ideen. Und weiterhin alles Liebe, alles Gute. Und dann sprechen wir uns hoffentlich bald wieder, lieber Bernhard.
Auf jeden Fall, gerne. Vielen Dank für die
Zeit. Danke, dass du bei uns warst.
Ja. Danke sehr für den Einblick. Sehr, sehr interessant.
Also, macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ja, Leute, das war Bernhard. Bist du jetzt total fit quasi? Hast du ein bisschen mitgeturnt am Rande?
Nee, mir geht's so ein bisschen so wie nach Weihnachten, wo man sich dann extra im Fitnessstudio nochmal Kurse buchen und denkt so, jetzt aber wirklich, ich wusste es schon immer, es ist sinnvoll und jetzt mache ich es wirklich. Du weißt ja, dass ich schon regelmäßig Sport mache, so wie du auch. Insofern war es nur noch ein Reminder, einfach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konsequenter zu sein. Aber das hat er auf jeden Fall bei mir geschafft.
Naja, also ich mache ja noch nicht so lange Sport, muss man sagen. Also ich habe ja mein Leben verbracht nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Habe ich, glaube ich, ja in diesem Podcast auch schon mal gesagt. Aber inzwischen, nachdem es mir allerdings auch erstmal richtig, richtig schlecht gehen musste, habe ich ja da zur Bewegung zurückgefunden und bin sehr, sehr, sehr froh und dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, und weiß jetzt auch, wie uns Menschen das transformiert, ne? Beziehungsweise frei nach dem Gesetz, dem Naturgesetz der Bewegung, also die Natur ist ja reine Bewegung, an alles, was sich nicht bewegt, stirbt tatsächlich. Und das spüren wir ja auch immer, wenn wir mal einen ganzen Tag gesessen haben. Da ist schon wieder irgendwas abgestorben. Naja, aber zurück zu Bernhard. Was mich ja besonders beeindruckt, ist, dass er sagte an irgendeiner Stelle, wenn Menschen anfangen, Sport zu machen, dass dann auch anfangen, so innere Limitationen wegzufallen, beziehungsweise man hat die Chance, dass diese Limitationen fallen, die vielleicht am Anfang noch da stehen, aber die man sich ja auch ein Stück weit dahin konditioniert hat. Und wenn dann im Äußeren diese Limitationen fallen können, dann können die eben auch im Inneren fallen. Und das hat ja wirklich dann eine transformatorische Power, ne?
Du wirst schmunzeln. Ich habe mir nämlich auch zwei Statements wieder aufgeschrieben, die an den Kühlschrank kommen. Alle Zuhörer kennen das ja schon, dass ich aus jedem ein Reminder für mich mache. Und eins davon war auch, limiting beliefs gehen weg und es macht einen anders. Und das zweite war für mich das Thema, Fußball ist ein soziales Verhalten auf dem Platz. Und das dritte, das Ventil, Sport für den Job kann immer hilfreich sein. Und das ist am Ende die Zusammenfassung von, vom Körper geht es in den Kopf und vom Kopf geht es wieder zurück in den Körper. Und man sollte nicht glauben, dass Sport einfach nur da wild hin und her rennen ist. Wir nehmen so viel mehr auf beim Thema Sport und haben gleichzeitig Spaß dran, ne? Und das hat man auch bei ihm gemerkt. Er hat auch echt Freude dran, Menschen da weiterzubringen. Und meine drei Punkte werden mich jetzt wieder durch die Woche bringen. Aber limiting beliefs, ich glaube, das ist so der Kern aus dieser Stunde.
Ja, absolut. Und auch da kann man wieder Naturgesetze zitieren, ne? Also was im Inneren ist, ist auch im Äußeren. Und was im Äußeren ist, ist auch im Inneren. Und das gilt hier natürlich gleichermaßen. Und Bernhard ist ja wahnsinnig professionell in dem, was er tut. Also er hat ja da so viele Punkte aufgemacht, die ich jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick dem Thema Fitnesstraining erstmal gar nicht so zugeordnet hätte, ne? Und wo er uns wirklich ein Vorbild sein kann, ist im Sinne von echte Wertschöpfung für den Kunden zu schaffen.
Ja, genau.
Und wie macht er das? Indem er sich sehr, sehr intensiv mit diesem Kunden beschäftigt und auseinandersetzt und genau hinhört und genau hinschaut, ne? Und das ist natürlich so viel mehr, als irgendwelches Pseudowissen über so einem Kunden auszuschütten, ob der das braucht oder nicht, nach dem Motto, bam, hier. Aber das ist eben keine Wertschöpfung, ne? Und ja, das ist natürlich dieser holistische Ansatz, aber auch dieser sehr differenzierte Blick auf das Thema Holistik, eben zu sagen, nee, ich schütte hier nicht das ganze Füllhorn aus, sondern ich gucke, was du brauchst und ich gucke auch, was ich kann und was ich dir anbieten kann. Und jetzt lass uns mal einen Schritt nach dem anderen machen, ne, und nicht alles sofort angehen. Das überfordert den Kunden dann auch sofort. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, und was mir gefallen hat, ist, dass er auch gesagt hat, mein Team ist auch so zusammengestellt, Stichwort Diversity, dass nicht nur ich auf diesen Kunden schaue, sondern dass es meine Kollegen auch machen und jeder mit seiner Expertise und dass man dann eben auch in dieser Zusammenarbeit das Beste für diesen einzelnen Menschen rausholt. Und ja, da ist er, glaube ich, auch ein Vorbild, dass er da sein Team intensivst mit einbezieht, weil er einfach sagt, die Qualität von mir ist eben nicht nur ich in meiner Firma, sondern die 15 anderen auch in meinem Unternehmen. Wenn es an irgendeiner Stelle nicht klappt, dann wird es zu mir zurückkommen,
ne? Genau. Ja, und das ist insofern ganz schlau, weil, das hat er ja auch angerissen, das Problem beim Gründen ist ja immer, am Anfang bringst du dich ja ein, also du bist ja die Marke. Und wenn du größer wirst, ist halt die Frage, wie kannst du jetzt die Marke skalieren. Ja, und indem er das so divers aufstellt, hat er das natürlich gut im Griff und kann dann diese ganze Variety anbieten. Und das macht ihn dann eben aus, ne?
Also sehr klasse. Schade, dass er so weit weg ist. Ich habe schon gesagt, ich würde gerne eine Stunde buchen. Also mich hat er definitiv überzeugt, holistisch an das Thema Sport dran zu gehen.
Ja, total. Ja, das wäre jetzt cool, ne, wenn man jetzt hier das Äquivalent in Frankfurt oder Wiesbaden hätte. Wobei ich ja, Dörte, nach meinem Wochenende bei Helge Hellberg in Hamburg, kurz davor war ja, mich bei so einem Karatekurs oder beim Boxen anzumelden. Und das sind wirklich zwei Sachen, die ich immer so fern von mir gehalten habe, weil ich das überhaupt nicht mit in mir gesehen habe oder bei mir gesehen habe. Aber diese Kraft, die da freigesetzt wird, also diese volle Konzentration, diese Fokussierung aller Energie an einem Punkt, um sie dann rauszulassen, das war schon ziemlich geil. Und ja, wer weiß. Also das ist ja auch das Schöne. Und da sind wir wieder bei der Komfortzone und dem, was wir mit unserem vorletzten Gast hatten, einfach mal sich mit dem Neuen vertraut zu machen und dadurch auch für sich selbst neue Welten zu entdecken. Ne? Und das kann ja beim Sport genauso gut passieren.
Absolut. Und es gibt so viele Sportarten, Uta. Also wer weiß, vielleicht bist du zukünftig Taekwondo-Meisterin und weißt es noch gar nicht.
Das wäre ja grandios, genau. Und danach fange ich mit Ballett an.
Whatever.
Also ja, no limits. Ja,
genau, no limits. Das ist das Stichwort. Und was machst du denn heute Nachmittag noch mit No Limits? Hast du noch was Schönes vor?
Nee, also kann sein, dass ich das noch umsetze. Also ich werde auf jeden Fall noch laufen gehen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Mal gucken, wohin es mich da treibt. Und ansonsten packe ich, weil ich morgen nach München fliege und da 2 Wochen verbringen werde. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen mit meinen Freunden sein, ein bisschen wandern gehen und so weiter und so fort. Also ja, da freue ich mich total drauf. Und wie sieht dein Tag noch aus?
Du, meiner ist noch mit 2 Anrufen. Ich telefoniere noch mit 2 Freundinnen und dann werde ich hier zu Hause mal schauen, was hier noch gemacht werden muss.
Ah ja, ein gemütlicher Tag.
Genau,
Wetter ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe auch eine lange Anrufliste noch eigentlich. Das muss ich noch nebenher machen. Neben dem Bügeln und neben Kofferpacken. Wir sind ja total Multitasking, Dörte. Sehr schön. Ja, dann hat es mich wie immer sehr, sehr, sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, auf bald. Habt einen schönen Tag und bis bald hier an der Bates.
Ja, ich freue mich auch schon auf den nächsten Kaffee und viel Spaß in München.
Danke, Dörte. Bis dann. Tschüss.